Ja, jetzt bin ich auch gespannt auf die Predigt. Zuerst aber müssen wir schnell dafür schauen. Habt ihr die schönen Blumen gesehen? Da? Das sieht grossartig aus. Das ist etwas, was man schmeckt, wenn man draußen ist. Das schöne, warme Frühlingswetter, die ersten Blumen, die man sieht. Da blüht etwas auf und auch hier zu bucken. Auch das, hoffe ich, können wir in der Predigt ein bisschen aufnehmen. Der Text, den ich lese, kommt aus Exodus 7, Verse 14 bis 24 aus der Basisbibel. Ich lese: Der Herr sprach zu Mose: Der Pharao ist starrsinnig. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh früh am Morgen zum Pharao. Das ist die Zeit, wenn er ans Wasser geht. Tritt ihm am Ufer des Nil entgegen und nimm den Stab in die Hand, der zur Schlange wurde. Sag dem Pharao: Der Herr, der Gott, der Hebräer, sendet mich zu dir. Er lässt dir sagen: Entlasse mein Volk aus deinem Dienst. Sie sollen mir in der Wüste dienen. Doch du hast bis jetzt nicht auf mich gehört. Darum spricht der Herr: Jetzt sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde mit dem Stab auf das Wasser des Nil schlagen. Es wird zu Blut werden. Die Fische im Nil werden sterben. Der Nil wird stinken. Die Ägypter werden das Wasser beim besten Willen nicht mehr trinken können. Dann sagte der Herr zu Mose: Sag zu Aaron, nimm deinen Stab und streck die Hand aus über die Gewässer Ägyptens, die Flüsse, Nilarme, Teiche und alle Wasserstellen. Dann werden sie zu Blut werden. Überall in Ägypten wird Blut sein, sogar an Bäumen und Steinen. Mose und Aaron machten es genauso, wie der Herr es ihnen aufgetragen hatte. Aaron hob den Stab und schlug auf das Wasser im Nil vor dem Pharao und seinen Leuten. Da wurde alles Wasser im Nil zu Blut. Die Fische im Nil starben. Der Nil stank so sehr, dass die Ägypter nicht mehr aus ihm trinken konnten. Überall in Ägypten war Blut. Genauso machten es die ägyptischen Magier mit ihren Zauberkünsten. Doch der Pharao wollte nicht begreifen. Er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Der Pharao wandte sich ab und ging nach Hause. Nicht einmal dieses Zeichen nahm er ernst. Alle Ägypter gruben längs des Nils nach Trinkwasser, denn sie konnten das Nilwasser nicht mehr trinken. Ja, der Nil, ein grosser, breiter, schöner Fluss. Ich habe das Bild mitgebracht. Und der Nil, der hat zwei grosse Quellen. Die eine Quelle ist der Weisse Nil, der entspringt bei diesen ganz grossen Süßwasserseen, Viktoriasee im Süden. Und der Weisse Nil, der bringt ganz viel und ganz regelmässiges Wasser. Und dann gibt es eine zweite Quelle. Das ist der Blaue Nil. Das ist im heutigen Äthiopien, im Bergland. Und der Blaue Nil, der bringt relativ wenig Wasser, ausser wenn zwischen, vor allem im Sommer, der Monsun kommt und grosse Überschwemmungen bringt. Und dann kommen die zwei grossen Flüsse zusammen und gehen durch Ägypten durch und sorgen dort für ein ganzes grünes Niltal. Eine blühende Landstreifen, wo viel wächst. Weil eben viel regelmässiges Wasser kommt und zwischen immer wieder mal eine Flut kommt, die das Niltal flutet, sodass das gut bewässert ist. Ein blühendes Niltal, dort kann sich Ägypten entfalten. Das ist ein ganz schönes Bild für unser eigenes Leben. Gott hat uns Menschen erschaffen in dieser Welt. Er hat die Schöpfung am Anfang erschaffen, mit dem Traum, mit dem Gedanken, dass die Schöpfung blühen soll, dass die Schöpfung und die Menschen aufblühen und wachsen und leben. Und so hat er uns als ganz erdige, irdische Menschen erschaffen. Mit einem Körper, der Sauerstoff ein- und ausschnaufen muss. Mit einem Körper, der muss trinken und essen muss. Er hat uns als soziale Wesen geschaffen, die irgendwo in Kontakt sein mit anderen Leuten, mit anderen Menschen. Er hat uns Arbeit gegeben. Wir Menschen brauchen Hände, wo wir etwas anpacken können, etwas schaffen. Er hat uns als sexuelle Wesen geschaffen und hat gesagt, es ist gut so. Gott hat uns eine Seele, einen Geist gegeben, wo wir über das Leben reflektieren können. Wir können darüber nachdenken, was ist der Sinn und Zweck vom Leben. Gott hat uns als ganz irdische, erdige Wesen erschaffen. Und er träumt davon, dass es Menschen sind, die blühen und aufblühen. Und so lesen wir im Johannes 10, dass Jesus kommt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Das Bild hier, denke ich, symbolisiert etwas von dem. Allerdings ist es so, dass das irdische, das körperliche, das erdige Leben nicht alles ist. Der Thomas Merton, Trappist und Priester, hat gesagt, wir waren nie dazu bestimmt, ein rein natürliches Leben zu führen. Und daher waren wir nach Gottes Plan auch nie für eine reine natürliche Seligkeit bestimmt. Also, das erdige, irdische Leben, das ist ein Teil, ein wichtiger Teil, aber es ist nicht alles. Und er braucht das Bild von diesem Bergkristall. Er sagt, so ein Bergkristall, der ist in einer kalten, dunklen Hölle. Und das ist okay so. Aber wenn man so einen Kristall aus dieser Hölle rausnimmt und ans Licht bringt und das Licht plötzlich die Kanten und Konturen vorbringt, dann faltet das ein wunderschönes Bild von so einem Bergkristall. Und der Thomas Merton sagt, so ist es mit uns Menschen. Wir sind erdige, irdische Menschen. Aber wir sind für mehr als das geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir aus unserer Hölle rauskommen und ins Licht von Gott gestellt werden. Und das Licht von Gottes Herrlichkeit, das in diesen Kristall hineinscheint und ganz neue Konturen vorbringt, ein neues Leben, das sich entfaltet. Mit einem ganz schönes Bild, denke ich, von diesem Bergkristall als Abbild für unser Leben in der Gegenwart von Gottes Herrlichkeit. Allerdings ist es so, dass der Pharao sich genau dem weigert. Das Bild von Pharao Ramses II. Da mit seiner blauen Krone. Er ist vermutlich der Pharao, der Mose anspricht. Gott konfrontiert den Pharao und sagt ihm, die Sklaverei, die Unterdrückung vom Volk Israel ist nicht recht. Lass du das Volk ziehen. Oder mit anderen Worten, tu dich dem umordnen, dem fügen, was Gott sagt. Und der Pharao ist im Stolz innen, weigert sich, das Volk zu ziehen. Der Pharao weigert sich, Gott, der Schöpfer, zu anerkennen und stattdessen stellen sie eigene Götter, natürliche Götter auf. Einer von diesen Göttern, der in Ägypten ganz bekannt ist, ist der Nilgott, der Hapi. Das ist ein Name. Der Hapi. Das ist der Nilgott und dem opfern sie regelmässig in der Hoffnung darum, dass das Wasser immer gut herkommt. Eben, dass das aufblühen kann. Das ist einer von diesen Göttern. Ein anderer Götter ist der Sonnengott, Ra. Die Sonne, wo sie darauf angewiesen sind, dass die scheint und immer das Licht bringt. Und eine dritte Gottheit, die in Ägypten ganz bekannt ist, ist der Gott König, der Pharao selber. Er wird als Gottheit verehrt. Das sind die Götter, natürliche Götter, irdische Götter. Und sie tun Gott ablehnen, tun die und andere Gottheiten an höchster Stelle stellen. Und was Gott macht, ist,
Er konfrontiert den Pharao und führt ihnen vor Augen, dass die Götter ihre Hoffnungen nicht erfüllen können, dass die Götter eigentlich scheitern. Das ist in unserem Leben ja auch oftmals so. Oftmals haben wir in unserem Leben auch irdische, ganz gute Sachen, die wir höher und höher stellen, vielleicht sogar an höchster Stelle stellen und Gott mit dem ein bisschen abdrücken. Der Augustin hat gesagt, das ist genau das Problem vom menschlichen Herz, dass wir die Prioritäten immer wieder durcheinander bringen. Nämlich, dass wir das Höchste Gott nicht als Höchstes anerkennen und an seiner Stelle natürliche, irdische, auch gute Sachen an die höchste Stelle stellen, wo plötzlich eine Karriere das höchste Gut wird oder wo eine Ehe das höchste Gut wird oder Gesundheit an höchster Stelle steht oder Finanzen, Einkommen an höchster Stelle steht und Gott diesen Sachen einfach nur noch soll dienen. Das menschliche Herz, um uns, ist immer wieder mal in Versuchung, die Prioritäten durcheinander zu bringen. Im letzten Sommer kannst du uns die nächste Folie zeigen. Das ist eine ganz schöne Brücke in den USA, im Bundesstaat Maine. Ist über diese Brücke ein ganz schwerer Lastwagen drüber gefahren. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Der schwere Lastwagen ist drüber und die Brücke ist kollabiert und der Lastwagen ist dort in das Wasser runter. Der Fahrer hat überlebt mit ein paar Verletzungen. Und da ist sofort eine Diskussion gekommen, wer ist jetzt da die Schuld, dass diese Brücke zusammengefallen ist. Ist es der oder die, die sie konstruiert haben? Ist der Lastwagenchauffeur? Sind es Behörden, die das anschreiben mussten? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Diese Brücke ist einfach nicht dafür gebaut worden, dass so ein schwerer Lastwagen dort drüber fährt. Und dann fallen die zusammen. Und so ist es ja bei unseren irdischen Gaben, die Gott uns schenkt. Ganz viele, ganz gute Sachen, wo wir dürfen Hoffnungen draufsetzen. Aber wenn die irdischen Gaben unser volles Gewicht, unsere volle Hoffnung sollen können tragen, wenn all die verschiedenen Aspekte, die ich vorhin aufgezählt habe, sollen unsere Hoffnung können tragen, sie sind nicht dafür gebaut worden, für dass sie unsere Anbetung mögen tragen und dann brechen sie. Und das ist das, was in Ägypten beim Pharao passiert. Gott führt Ägypten vor Augen, dass ihre Götter das Gewicht und ihre Hoffnung nicht mögen tragen, sondern dass die Götter eigentlich versagen. Wir werden es ein bisschen genauer anschauen miteinander. Die nächste Folie. Ich habe nur die erste Plage gelesen. Es sind eigentlich 9, respektive 10. Die 10. die wir in 2 Wochen anschauen, weil die hat noch eine andere Dimension. Aber die ersten 9 Plagen sind eigentlich so strukturiert, dass es in 3 Kreisen passiert. Erste, zweite, dritte und so weiter. Und sie finden an 3 verschiedenen Orten statt. 1,4,7 am Fluss, dort begegnet Gott Mose am Pharao. Der zweite vermutlich im Palast, das ist auf jeden Fall eine direkte Begegnung zwischen Mose und Pharao. Und beim dritten findet gar keine Begegnung statt, das wird einfach ausgesprochen. Und diese 9 Plagen sind eigentlich ganz natürlich eine natürliche Abfolge. Sogar die konservativsten Bibelkommentare gehen davon aus, dass die 9 Plagen einen natürlichen Grund haben und zusammenhängend sind. Da ist die erste Plage das Blutrot, der Blutrot Nil. Man geht davon aus, dass in Äthiopien eine von diesen Nilquellen ein grosser Sandsturm war. Ein Sturm, der ganz viel sandiges, rotes Wasser hat nach Ägypten getragen. Und so der Nil blutrot ist worden, vermutlich auch mit Algen und überschwemmt hat und nicht mehr trinkbar war. Und so, dass ganz viele Fische dort sind gestorben. Und das hat dazu geführt, dass die Frösche aus dem Wasser raus sind und zu einer grossen Froschplage geführt hat. Und wo die Frösche an dieser heissen Sonne sterben, kommen Mücken und verteilen Stechen wie zu einer Stechplage. Es kommen Stechfliegen und die Fliegen, die gehen auf das Vieh über und tragen Krankheit auf das Vieh, sodass eine Viehpest entsteht. Und Viehpest, die dann auf einen Mensch übergeht und dann entstehen Blattern, dass so die ersten Zusammenhänge. Hagel hat es oftmals so im März zu dieser Zeit gegeben und da hat es vermutlich ganz einen grossen Hagelsturm gegeben, der über die Felder hinweg war. Und dann hat das die Situation begünstigt für Heuschrecken, die alles aufgefressen haben. Und die Heuschreckenschwärme waren auch so gross, dass sie zu einem gewissen Grad sogar die Sonne verdeckt haben, dass es ist dunkel geworden. Das so die Zusammenhänge. Und bei jeder von diesen Plagen wird deutlich, der Nilgott, der Happy, kann sein Versprechen von Wasser nicht erfüllen. Es wird vorgeführt, dass die Hoffnung, die man auf den Nil setzt, letztlich nicht erfüllt werden kann. Dass bei der Finsternis der Gott Ra nicht erfüllen kann, was er eigentlich verspricht, nämlich Sonne. Und dass sogar der Pharao selber, der eigentlich müsste zu seinem Volk schauen, daran scheitert, zu seinem Volk zu schauen. All die Götter werden vorgeführt, sie können nicht das versprechen, das einhalten, was sie versprochen haben. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ein bisschen weit hergeholt, die ganzen Zusammenhänge. Wir müssen mal einen Blick ins Seeland hier bei uns werfen. Wir haben ja hier in einer Region, die immer wieder von Wasserflut geprägt wurde. Und der Matthias Nast hat so ein Buch geschrieben zur grossen Jura-Gewässerkorrektion. Und er beschreibt dort, wie die Zeiten waren, so im 13. Jahrhundert, wo ganz, ganz schwierige Situationen gab. Und ich tue das einfach mal hier vorlesen. Er schreibt dort, im August erreichte die Heuschreckenschwärme das Schweizer Mittelland und hinterließen eine verwüstete Landschaft. Aus Zürich wurde berichtet, es habe ausgesehen, als ob es gebrannt hatte. Und dass im darauffolgenden Jahr eine große Teuerung aller essbaren Dinge kam. Und als die Heuschrecken zu Boden gefallen waren, begannen sie zu faulen und zu stinken, was die Luft derart vergiftete, dass eine Pestilenz folgte. Plötzlich sind die natürlichen Plagen gar nicht mehr so weit weg. Plötzlich merken wir, dass wir hier in unserer Region wahrscheinlich ähnliche Erlebnisse gehabt haben. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das so hörst. Innerlich bleibt doch so ein bisschen die Frage, Gott, was soll das? Warum führst du Ägypten und uns manchmal schon hier unsere eigenen Schwachheiten so vor Augen? Der Oderset, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der so Karikaturen macht, der hat das ganz schön gezeichnet. Kannst du uns das zeigen? Ich probiere es zu lesen, vielleicht ist es ein bisschen knapp. Der Oderset zeichnet hier den Marcel, das hat nichts mit unserem Präsidenten zu tun. Er sagt, oh Gott, dir ist egal, dass die Menschen leiden. Steht er auf einer Brücke und schreit, du bleibst schön gemütlich auf deinen Wolken, du tust nichts für uns. Und dann kommt plötzlich die Stimme von unten, die ruft Marcel. Und dann schauen wir auf die rechte Seite. Der Marcel, der von oben runter schaut und Jesus vom Kreuz hängt und sagt, ich bin da. Also es ist das Kreuz, das plötzlich ein neues Licht darauf wirft. Es ist nicht Gott, der einfach nur vor Augen führt, wie die Götter versagen. Es ist Jesus, der selber am Kreuz stirbt und mitleidet und mitträgt. Also das heisst, wenn wir Gott finden wollen, dann finden wir ihn ganz sicher im Gebet, im Lobpreis, im Abendmahl, hoffentlich immer wieder in den Predigen. Aber wir finden ihn auch dort, wo das Leben ganz schwer ist. Wir finden ihn vielleicht in einer Palliativstation oder in der Ukraine an der Front oder in Kalkutta in den Slums. Ich bin da. Gerade dort, wo die Plagen besonders gross sind, sagt uns die Bibel und das Kreuz. Genau dort ist Gott präsent und leidet mit. Und es geht aber noch einen Schritt tiefer. Der Odersee zitiert hier Jesaja 43 und sagt, er hat unsere Schuld getragen. Also es ist nicht nur so, dass Gott mitleidet und im Leiden präsent ist, sondern dass er noch tiefer geht und Schuld und Konsequenz von Sünden auf sich nimmt und trägt. Und dort am Kreuz stirbt, genau das, was wir ja eigentlich nicht mehr selber können. Wir können es Konsequenz von unserem Handeln manchmal nicht mehr selber verantworten und tragen. Und Jesus, der am Kreuz stirbt und das auf sich nimmt, und dann kommt aber Ostern und aufersteht und neues Leben schafft. Eine Wende, eine kleine Wende an einem kleinen Ort, wo Kreise zieht und immer grösser wird und die Welt bis in die Ewigkeit ihn verändert. Ich bin da. Er hat unsere Schuld getragen. Wir sind in der Fastenzeit. Stefan hat es vorhin gesagt. Und in der Fastenzeit ist es ein Stückchen Tradition oder Brauch, dass wir auf etwas verzichten. Auf etwas verzichten, das vielleicht gut ist, was uns vielleicht gut tut. Es ist vielleicht aber auch, dass wir auf etwas verzichten, das vielleicht eine höhere Stelle einnimmt, als es vielleicht sollte. Wo in deinem Leben hast du vielleicht gute Gaben bekommen? Und wo in deinem Leben sind vielleicht Sachen, die in sich gut sind, aber plötzlich zum Höchsten werden, zum Wichtigsten. Und du dem alles unterordnen. Vielleicht sogar Gott dem unterordnen. Und ich will dir Mut machen. Nimm doch die Fastenzeit. Überleg dir, wo in deinem Leben hat es gute Sachen, die zu wichtig wurden. Und wo ist es vielleicht dran, auf diese Sachen zu verzichten? Zumindest für eine Zeit. Ich weiss nicht, wie es euch in den letzten Wochen ist gegangen. Ich lese gerne Nachrichten. Ich habe das Gefühl, es ist etwas Gutes. Ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo wir uns sollen oder mit auseinandersetzen. Aber so in den letzten Wochen habe ich in meinem Leben gemerkt, dass ich vielleicht gerade auch durch die Ereignisse, die in den letzten Wochen passiert sind, dass mich das so beschäftigt hat. Dass ich bei diesen Sachen nachgegangen bin und immer wieder mal die News-App angeschaut. Heute kannst du ja die Live-Ticker, das kommt dir fast live rein, oder? Und plötzlich gemerkt habe, dass das in meinem Herz einen Platz einnimmt, den es nicht sollte. Etwas Gutes, das zu wichtig wird, und ich plötzlich vielleicht wie Gott so ein bisschen herangedrängt habe. Manchmal vielleicht fast vergessen habe, dass Gott ja der Herr über die ganze Schöpfung, über alle politischen, über diese Welt ist. In meinem Leben habe ich dort in den letzten Wochen gemerkt, dass etwas Gutes vielleicht fast ein bisschen den Platz von Gott hat eingenommen. Und dann hat es mich herausgefordert, diese Sachen dem wieder den rechten Platz einzugeben. Gott wieder an die erste Stelle zu stellen. Und mich nicht von diesen News, die da immer vorlaufen, reinkommen, mit Tag zu dominieren. Ich denke, das ist ein Aspekt vom Fasten. Auf etwas Gutes zu verzichten, dass Gott der Höchste an erster Stelle steht. Und das ist das, was ich denke, was dieser Text uns herausfordert. Wo der Pharao herausgefordert wird und wo du und ich vielleicht an diesem heutigen Tag herausgefordert sind. Ich werde dich mit einem kleinen Gebet schließen. In diesem kleinen Gebet wird uns vor Augen geführt, dass wir ganz viele gute Gaben haben bekommen. Und dass diese guten Gaben aber von Gott empfangen werden. Und wenn sie von Gott empfangen werden, dann können wir dankbar sein dafür. Und dann bleibt Gott an erster Stelle. Und wo die Gaben zu wichtig werden und Gott verdrängen, dass wir sie im Auge behalten und Gott an die erste Stelle stellen. Ich tue mit dem Gebet abschließen und bete nach. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Dank sei dir dafür. Danke, himmlischer Vater, dass du ein guter Gott bist, der gute Gaben schenkt. Danke dir für so viel Gutes, das du unserem Leben schenkst. Danke für die Luft zum Schnaufen. Danke für die Versorgung. Auch hier im Seeland, wo wir sehen, wo so viel wächst und blüht. Danke, hast du uns das gegeben. Danke dir für die Gemeinde, die wir dürfen haben. Leute um uns herum, wo wir Leben teilen können. Wo wir Leben mit dir leben können. Danke dir für die Hände, die du uns gegeben hast, zum Arbeiten, zum Anpacken. Danke dir, meinst du es gut? Herr, und du siehst aber, wo ich in unserem Leben immer Prioritäten wieder mal durcheinander bringe. Und plötzlich kleine Sachen, manchmal gute Sachen, an erster Stelle stellen. Was dein Platz einnimmt, was dich verdrängt. Herr, es tut dir leid, wenn du manchmal nur eine Randerscheinung bist. Wenn du nur ein Mittel zum Zweck bist. Herr, so bitten wir dich, dass du in unserem Leben immer Prioritäten wieder neu strahlst. In die richtige Ordnung bringst. Dass du an erster Stelle stehst, weil du Gott vom Leben und ein Gott vom Überfluss bist. Und hilf uns, auch mit dem Schwierigen gut umzugehen. Dort, wo Krankheit überhand nimmt, dort, wo wir eng drinnen sind, dort, wo der Druck gross ist. Wir bitten dich, dass du uns dagegen zeigst, dass du letztlich unser Leben und das Universum und unsere Welt mit der ganzen Politik in deinen Händen hast. Danke. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.